Nach einer längeren Fragenpause öffnen wir heute wieder die Wundertüte und ich freue mich sehr darauf und bin auch wirklich heute wieder gespannt auf alle Mails und die Themen des Tages.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Die Tüte knistert, eure Fragen wollen raus. Wir gucken gleich mal nach, was euch gerade umtreibt.
Und wie das bin ich, Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Redakteurin für diesen Podcast. Zunächst hat uns Charlotte geschrieben, 36 Jahre alt, junge Mutter, deren Vater an Parkinson erkrankt ist. Er zeigt die typischen Symptome, also nachdem seine Hände zunächst an Kraft verloren, ist es jetzt schon so, dass sie unkontrolliert zittern, seine Bewegungen trotz regelmäßiger Übungen immer eingeschränkter sind und dass er auch sehr gebeugt geht, wenn er sich bewegt. Dabei war der Mann als Gärtner und späterer Landschaftsarchitekt immer in Bewegung und an der frischen Luft. Charlotte fragt nun, was könnte meinem Vater jetzt noch helfen und wie vermeide ich bei einer möglichen erblichen Vorbelastung selbst daran zu erkranken? Also Stichwort Prävention.
Also erstens mal finde ich die Frage sehr, sehr berechtigt, dass man sich einfach schon als junger Mensch, und Charlotte ist ja 36 Jahre jung, Gedanken macht, wie möchte ich alt werden und wie kann ich solche Gespenster hoffentlich verhindern? Das finde ich bei Parkinson übrigens auch eine gewisse Dramatik. Da finde ich, fragen wir uns noch viel zu wenig nach den Ursachen. Es gibt da jetzt schon Ursachen. Für den Vater wäre natürlich der allererste Tipp, wirklich sich in eine konsequente Behandlung begeben, im Sinne von medikamentös. Aber was man jetzt auch erstmal zur Entspannung sagen kann, die wenigsten Fälle, man denkt nur weniger als 10% sind überhaupt erblich bedingt. Wir sehen hier wieder das epigenetische Potenzial. Wir sind den Genen nicht ausgeliefert, liebe Charlotte, aber liebe alle da draußen. Wir sehen aber eine deutliche Zunahme der Krankheiten aus diesem neurodegenerativen Formenkreis und das macht mir auch Gedanken und zu schaffen. Bei dem Vater kam mir sofort in den Sinn, dass es eine Belastung sein kann durch die Arbeit, durch Pestizide. Eine hohe toxische Last, das kann auch aus anderen Giftstoffen sein. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt viel bei einer Tankstelle arbeitet oder mit anderen Giftstoffen oder auch mit Metallen. Also dieses ganze Umweltmedizinische wird viel zu selten hinterfragt. Auch müsste man dringend mal erforschen. Da kenne ich jetzt keine konkrete Studie, aber zum Beispiel alles, was wir im Mund haben an Fremdstoffen, an Fremdmaterial. Ich habe auch mal durch eine zahnärztliche Fortbildung gelernt, dass es sogar Zahnmalfarben gibt, die cadmiumhaltig sind. Wir wissen alle, wie giftig Cadmium ist. Wenn man dann aber eine Farbe im Mund hat und hat dann eine unmittelbare Nähe von der Mundhöhle zum Gehirn, das ist ja alles miteinander vernetzt, über Speichel, über Blut. Das sind diese modernen Aspekte, die mir so dringend noch immer fehlen. Deswegen kann man zum Stand heute deswegen nur sagen, Parkinson gilt als idiopathische Erkrankung. Das heißt, man sagt immer noch meistens, ja, die Ursache ist unbekannt. Man ist noch nicht klar, woran es liegt. Und man weiß aber, dass es zu einem Absterben von Nervenzellen im Hirnstamm kommt, der sogenannten Substantia nigra. Und das sind die Nervenzellen, die Dopamin produzieren, also diesen Botenstoff. Deswegen haben wir einen Mangel an diesen Neurotransmittern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man hier zur Linderung der Symptome einen Ausgleich schafft. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ich jetzt als Ursachenmedizinerin ganz, ganz spannend finde und was ich aus der Erfahrung in der Praxis und auch als Präventivmensch 100% unterschreibe, ist, dass man inzwischen auch nachweisen konnte, dass eine gestörte Darmflora Parkinson begünstigt. Mhm. Und hier sind wir wieder bei dem Darm, dem großen, großen Helden der Gesundheit, den wir schon von Kindesbeinen an stärken sollten. Deswegen hier mal so ein kleiner Blinker. Bin ich auch kein Fan der Kommerzialisierung der Geburt. Diese riesige Zunahme an Kaiserschnitten, die den kleinsten Wesen eigentlich versagt, dass sie diese natürlichere Darmflora schon von Geburt an aufbauen können. Ein Kaiserschnitt ist auch lebensrettend für Mutter und Kind, wenn er gemacht werden muss. Aber es darf letzten Endes nicht sein, dass er zur Methode der Wahl wird, weil dann die Geburten schön planbar sind und weil die Krankenhäuser viel Geld verdienen. Ich bin jetzt mal ein bisschen scharf. Das hat jetzt nichts direkt mit Parkinson zu tun, aber wir müssen doch auch hinterfragen, warum ist die Darmflora der Menschen immer schlechter? Das fängt schon von Kindesbeinen potenziell an. Und deswegen würde ich hier sowohl präventiv als auch kurativ ansetzen. Man vermutet auch eine autoimmune Dynamik bei Parkinson. Und dann muss man sich immer fragen, was ist denn die Grundursache? Und da sieht man immer mehr, es sind die Prozesse der Entzündungen an den Zellen, an den Gefäßzellen, an den Nervenzellen. Und da ist die Ursache oxidativer Stress. Das heißt, wir haben eine Ungleichgewichtssituation aus Oxidation, aus Antioxidation, und deswegen kommt es zu diesem, zerstörerischen Prozess. Und da kann man ja sehr, sehr viel machen, präventiv. Über Ernährung, die natürlich über allem steht, aber auch über Nahrungsergänzung, über Evaluation, gibt es Belastungen zu Umweltgiften, Schwermetallen, Pestiziden. Und wenn man sich dann schon früh Gedanken macht, ohne jetzt in die Angst zu gehen oder in eine neurotische Selbstbetrachtung, aber sagt, ich mache ein bisschen mehr Bewegung, ich ernähre mich gesünder, ich bleibe geistig aktiv und auch bin sozial aktiv. Wir wissen, wie wichtig die soziale Interaktion, der Mensch will einfach zu Menschen. Das hilft uns auch, neurodegenerative Prozesse zu verhindern. Wir wissen, Einsamkeit ist ein Faktor, ein Risikofaktor für Alzheimer oder Parkinson, genauso wie Schlafmangel ein Risikofaktor ist und Stress übermäßiger, Alkohol, Nikotin oder sonstige, ungesündere Sachen, dann ist schon so viel gewonnen. Aber da wünsche ich mir noch viel mehr Durchbrüche. Aber einen Durchbruch kann ich ja immerhin berichten. Der Darm ist ein Riesenhebel. Und den würde ich mir für unsere liebe Hörerin und für ihren Papa wünschen, dass der mit ins Boot gehört. Und dann aber auch, dass der Vater in eine adäquate Therapie kommt. Ich bin aber kein Fan davon, wenn man dann so sagt, na, ich zittere jetzt eben und sonst mache ich nichts außer Medikamenten schlucken. Ich würde da immer nach links und rechts schauen.
Die nächste Mail kommt von Simone, die nach einer unserer Folgen hellhörig wurde, und zwar die zu den Hormonen am 19. Februar. Dort ging es unter anderem um Dopamin und dass es bei einem zu viel des Hormons zu unschönen neurologischen oder psychologischen Folgen kommen kann, auch zu manischen Phasen. In Simones Familie ist es so, dass ihre beiden Onkel und ihr Vater alle Restless Legs hatten, dagegen Medikamente bekamen, und soweit Simone sich richtig erinnert, war das Dopamin. Und sehr tragisch ist, dass sich alle drei Menschen das Leben nahmen. Simone fragt sich deshalb, gibt es da aus der Forschung oder Studien eventuell einen Zusammenhang und war das womöglich überdosiert?
Also bei der Frage habe ich ja wirklich geschluckt. Das tut mir unglaublich leid für Simone. Und das kann ich auch voll verstehen, dass sie sich da Gedanken macht und vielleicht auch so eine aufklärende Antwort ihr helfen kann, auch damit fertig zu werden. Ja. Und das ist jetzt nicht einfach zu beantworten. Ich versuche es mal so. Ja, bei der Behandlung von Restless Legs kommen Medikamente verschiedenster Art zum Einsatz. Das sind hauptsächlich Dopaminagonisten, L-Dopa und Gabapentin. Und die helfen, Dopaminspiegel im Gehirn zu erhöhen. Gabapentin ist übrigens ein Medikament, das wurde ursprünglich gegen Epilepsie entwickelt und hat sich ebenfalls als effektiv erwiesen, sind aber wirklich ganz schöne Klopper, müssen ärztlich geführt, engmaschig kontrolliert werden, dürfen nicht einfach so abgesetzt werden, auf gar keinen Fall. Und wir wissen, dass eben diese Medikamente auch mit stärkeren Nebenwirkungen behaftet sein kann. Und da habe ich jetzt für diesen Fall auch noch mal recherchiert und gesehen, es gibt wirklich in seltenen Fällen aber diese neurologischen Nebenwirkungen wie impulsives oder zwanghaftes Verhalten, was dann unter Umständen auch in Psychosen, Halluzinationen enden könnte. Man kennt aber auch Wassereinlagerungen, Schläfigkeit, Schwindel, Verstopfungen, Übelkeit, Blutdruckprobleme, aber auch Depressionen werden berichtet und Müdigkeit. Insofern muss man abschließend das beurteilen, dass es sein könnte, dass die Medikation das begünstigt hat. Das ist so.
Und man vielleicht damals noch nicht so genau wusste, dass man das mit beachten muss, ne? Vielleicht.
Ja, das weiß ich nicht. Aber man müsste natürlich mal ganz anders rangehen, weil beim Restless-Leg-Syndrom können ja verschiedene Defizite eine Rolle spielen. Ursachenforschung. Vor allen Dingen ist es meistens ein Eisenmangel oder der ist da und verstärkt die Symptomatik. Eisenmangel kann ja auch durch eine Entzündung im Körper bedingt sein. Übrigens wissen wir, dass eine Depression eine Entzündungskrankheit ist. Insofern würde ich eine schwere Entzündungsdynamik bei allen drei Angehörigen sowieso vermuten. Und man weiß heute auch, dass Vitamin B12 und Folsäuremangel die Restless-Leg-Symptomatik hervorrufen kann. Deswegen gehört es eigentlich zur Hausaufgabe immer dazu, finde ich, aus Sicht der modernen Prävention. Das muss sorgsam abgeklärt sein. Und dann kann man nämlich das ergänzen, also substituieren über eine clevere, bessere Ernährung, Folsäure, über Grünzeug, B12, über tierische Produkte oder Nahrungsergänzung. Und dann muss es ja gar nicht so weit kommen. Also das ist jetzt auch eine wichtige Nachricht an die Simone. Nicht, dass sie denkt, ich kriege jetzt hier ein Kopfkino und die waren alle so drauf. Da würde ich einfach an ihrer Stelle diesen Zusammenhang mal nachspüren wegen Eisenmangel, B12 und Folsäuremangel. Ich hatte übrigens mal einen Schweizer Patienten, ein ganz lieber Patient von mir, der hatte Restless Legs und bekam ein klassisches Medikament verordnet, das er schon nach 2 Tagen abgesetzt hat, weil er sagt, ich kam überhaupt nicht klar. Und dann habe ich ihn gefragt, wie geht's denn jetzt? Ja, das ist jetzt weg, hat er gesagt. Und dann war ganz witzig, ist er frustriert damals nach Asien geflogen und war da in irgendeinem Ressort, wo auch ein Arzt praktiziert hat. Und der sprach kein Englisch und hat ihn einfach nur gebeten, er soll seine Zunge rausstrecken und den Puls messen. Und der Patient hat ihm nicht gesagt, was er hat. Und er war so, ja, geflasht, mein Patient, als dann dieser Arzt ihm sagte, oh, you've got restless legs. Also da sieht man mal, wie feinstofflich die asiatische Medizin sein kann. Du kannst ja auch über eine Pulsdiagnostik sogar herausfinden, ob jemand mal Bluthochdruck entwickelt, obwohl die Blutdruckwerte noch normal sind. Und er bekam dann die Therapie mit Vitamin B12 und Folsäure und die Probleme waren behoben. Ist das nicht eine schöne, versöhnliche abschließende Bemerkung, also das sei angemerkt und ganz wichtig, grundlegend muss man immer mit Magnesium behandeln und auch von einem Magnesiummangel ausgehen.
Die nächste Hilfesuche kommt von Thomas und er schreibt, liebe Frau Dr. Fleck, könnten Sie bitte unseren ständig wiederholenden Ehezwist auflösen?
Oh. Ja, hören wir mal. Zur Eheberatung jetzt.
Es geht um Folgendes. Meine Frau kocht nicht gerne, deshalb bereitet sie Mahlzeiten immer für 2 bis 3 Tage vor. Die Essensreste stehen dann immer im Topf oder in der Pfanne auf dem Herd, zwar zugedeckt, aber ungekühlt. Ich befürchte deshalb die Entstehung von Krankheitserregern. Meine Frau will das Essen nicht in den Kühlschrank stellen, weil sie zwischendurch immer gern mal einen Löffel davon nascht und aus dem Kühlschrank findet sie das zu kalt. Gerade wenn aber Fleisch in dem Essen ist, weigere ich mich dann, nochmal mit ihr davon zu essen und wähle lieber ein Brot. Meine Frau findet das lächerlich und sagt, nach dem Braten seien die Bakterien eh weg. Wer hat denn nun recht?
Ja, diese Frage ist sehr, sehr spannend. Also zum einen kann ich hoffentlich diesen Zwist jetzt auflösen mit einem ganz seriösen ärztlichen Rat. Es ist also wichtig, dass wenn man Speisen zubereitet, dass man frisch zubereitetes Essen wirklich spätestens nach 2 Stunden dann wirklich abkühlen sollte. Das ist, je heißer es wird, umso besser, dieser Ruf, weil die Bakterien vermehren sich gerade, je wärmer es wird, umso schneller. Und schon bei Zimmertemperatur können sich Bakterien, die für diesen Verderb verantwortlich sind, sehr, sehr schnell vermehren. Das heißt, es steigt, da muss man Thomas recht geben, die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung. Und das will man ja nicht. Und auch wenn jetzt keine große Lebensmittelvergiftung eintritt, kann das Essen einfach ungenießbar werden. Was mir jetzt auch nicht so gut an der Geschichte gefallen hat, war, wenn man jetzt mit einem Löffel einem Essen nascht, aber dann bitte never, niemals mit dem Löffel nochmal ins Essen. Mhm. Das finde ich, also das ist sowas von unhygienisch. Damit kann man wirklich der ganzen Familie seine alten Herpesviren auch noch auftischen. Und vor allen Dingen zersetzt man ja damit die Speise. Weil man hat ja den Speichel, Amylase, Lipase, Amylase vor allen Dingen aus dem Speichel an diesem Löffel. Und dieses Speichelenzym wird den Speiserest auch weiter beackern. Also das wissen wir ja gar nicht, ob das der Fall ist. Aber deswegen auch mein Tipp an alle, wenn man einen Kuchen backt oder wenn man kocht und man probiert einfach, ob es schön gewürzt ist, dann bitte Löffel abspülen oder beiseite legen, aber nicht nochmal ins Essen rein. Genauso wie man auch nicht mit einem frischen Herpes am Mund oder so ein kleines Baby am Auge küssen, weil das ist jetzt ein brutaler Vergleich. Aber von daher wäre mein Tipp, würde ich das frisch zubereitete Essen doch versöhnlich schnellstmöglich mal im Kühlschrank aufbewahren oder man kann es ja auch einfrieren. Und was mein Tipp wäre, dass wenn jetzt die Frau von Thomas es einfach nicht mag, so kalt aus dem Kühlschrank zu essen, was ich auch verstehe, aber dass man einfach sagt, ich hole es nochmal aus dem Kühlschrank ein bisschen eher raus. Ich bin auch kein Fan von eiskaltem Essen, außer mal ein schönes Eis. Aber ne, sonst bin ich auch jemand, der nicht so gern eiskalt isst. Ich hoffe, das hilft jetzt weiter und es kommt jetzt zu keinen Fetzen, die da fliegen. Ja?
Thomas sagt jetzt yes. Ja. Ja, und es ist ja auch gesünder, nicht immer mal wieder nachzuessen und so, sondern wirklich sich das vielleicht doch aufzusparen für die nächste Mahlzeit.
Um jetzt mal noch ein paar Argumente für Thomas' Frau, wo wir leider nicht den Namen wissen, zu liefern. Warum ist das so? Also gerade jetzt nehmen wir mal an, Spinat wurde gekocht und nicht gekühlt. Ja, Spinat enthält ja von Natur aus Nitrat und nach dem Kochen kann sich das Nitrat in Nitrit umwandeln. Und das kann dann im Verdauungstrakt Probleme machen, vor allen Dingen bei Kindern und Säuglingen. Anderer Punkt, Kartoffeln, die enthalten Solanin. Und bei falscher Lagerung und Erwärmung könnte das auch ansteigen. Was man auch oft nicht bedenkt, ist, dass die Kürbisse, Gurken und Zucchini ja unter bestimmten Bedingungen auch Bitterstoffe entwickeln können. Und auch das kann dann unter Umständen Symptome bedingen. Also das meine ich mit Verderblichkeit oder dass es dann irgendwie doch gar nicht eine Vergiftung ist, aber irgendwie geht es einem nicht ganz so gut. Also lange Rede, wichtiger Sinn, es ist schon wichtig, gerade auch gekochtes Gemüse, nicht nur Fleisch, auch schneller abzukühlen und im Kühlschrank aufzubewahren. Das denkt man ja immer, dass nur das Fleisch schneller gekühlt werden sollte, weil so kann man die Bildung von ungünstigen, toxischen Begleitstoffen deutlich reduzieren. Und ganz wichtig ist ja gekochter Reis. Es gibt ja wirklich dieses schwerste gefährliche Phänomen von gekochtem Reis oder Nudelresten, die länger ungekühlt in der Küche stehen. Und da entwickelt sich auch bei Raumtemperatur ein Bakterium, das Bacillus cereus heißt und das kann sich gerade vor allen Dingen in Reisresten sehr stark vermehren und wirklich zu einer massiven Lebensmittelvergiftung führen. Also das würde ich jetzt wirklich nicht drauf ankommen lassen.
Dann hat uns Martina geschrieben, die ihre drei Kinder, die sind 6, 4 und 1 Jahr alt, neben einer gesunden Ernährung gerne mit Nahrungsergänzungsmitteln gut versorgen möchte, ist sich aber unsicher, was die Menge angeht. Und deshalb hat sie gleich mehrere Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Also was sie bereits macht ist, sie gibt dem Baby ganzjährig und den Großen von Herbst bis Frühling einen Tropfen Vigantolöl pro Tag. Zudem bekommen die zwei Großen täglich in ihr Frühstücksporridge eine Messerspitze Hagebuttenpulver für das Vitamin C und einen Teelöffel Akazienfasern. Nun ist ihr zum Beispiel aufgefallen, dass die Stuhlkonsistenz der Kinder sich dadurch verändert hat, weicher geworden ist. Da weiß sie schon nicht, ist das in Ordnung?
Also erstens mal finde ich es ganz, ganz toll, wie sich diese junge Mutter um ihre Kinder Gedanken macht. Die Basis von allem sollte natürlich die Ernährung sein. Also man darf den Kindern auch nicht so diesen Gedanken beibringen, du kannst jetzt irgendeinen Schrott essen und dafür gibt es jetzt hier ein Tröpfchen hier und ein Pillchen da. Das wäre die falsche Nachricht. Aber es ist absolut berechtigt. Wir wissen, dass auch Kinder schon einen erheblichen Mangel haben können und auch in der Regel gerne haben an Vitamin D. aber auch an anderen Stoffen wie Selen für die kleinen Schilddrüsen. Jetzt zu Ihrer Frage. Die Akazienfasern würde ich jetzt nicht bei einem einjährigen Kind geben. Die gibt man eher so ab 3. Und das kann auch dazu führen, dass der Stuhlgang dann ein bisschen weicher wird. Die Vitamin-D-Substitution, die sie macht, die sollte sie auch kontrolliert weitermachen. Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass man schaut, dass die Kinder eine gute Omega-3-Versorgung bekommen. Und das würde ich nie über Kapseln machen, sondern über wirklich Öle, die quasi Algenöle sind, zum Beispiel auf einer Basis von Leinöl mit Zusätzen von Weizenkeimöl als Oxidationsschutz, wo dann Algen, zum Beispiel DHA, EPA, ergänzt werden. Und da kann man natürlich auch darauf achten, dass man bei den Kindern nicht zu viel einsetzt. Also es gibt ja auch sehr, sehr normal dosierte Präparate, wo man dann nicht Angst haben muss, dass es eine Überdosis ist. Ne?
Also die Mutter hat noch geschrieben, dass sie aktuell bei den größeren Kindern da eine Pipette am Tag gibt an Omega-3-Öl. Und weiß aber auch nicht, ob das richtig ist und will auch gerne noch wissen, ob ihre einjährige Tochter jetzt nach dem Abstillen auch schon etwas davon nehmen soll. Oder ist das noch zu früh?
Also ich kenne jetzt kein Omega-3-Öl, was ich jetzt seriös kenne oder empfehle, was pipettenmäßig gegeben wird. Und deswegen kann ich das jetzt nicht von der Dosis beurteilen. Wir setzen da immer eigentlich ganz klassische Algenöle ein, zum Beispiel auf der Basis von Leinöl. Dann kriegt das Kind ja ein unverfängliches Leinöl, was schon mal eine Basis ist an Omega-3. Und wenn wir da einen Zusatz haben aus DHA, EPA, ist es eher unverfänglich. Was man natürlich aber bei solchen Algenölen wissen muss, sie haben ein hohes Oxidationsrisiko, deswegen erkennt man dann gute Präparate, da ist auch ein bisschen Weizenkeimöl dabei. Außerdem schmeckt das eigentlich, auch wenn es frisch produziert wird, aus einer guten Omega-Safe patentierten Quelle, direkt von Herstellern, nussig mild. Und das kann man dann mal wunderbar irgendwo frisch einrühren. Also der Jüngste in unserer Familie, mein 4-jähriger Neffe, der würde sich beschweren, wenn ich ein gutes Öl bei ihm im Naturjoghurt ist. Der hat übrigens sowieso einen unglaublichen Ernährungsgeschmack. Er liebt Naturjoghurt mit Mandeln und seinem Öl und liebt Brokkoli und Fleisch. Und das betont er so witzig, dass ich mich immer hinlegen kann, wenn er mir dann erzählt, dass er dann so schnell ist wie ein Tiger und dass er so schnell laufen kann. Und das ist sehr niedlich, wie die Kinder so einen Geschmack aber auch entwickeln können, ne?
Aber also, wäre das jetzt bei dieser Einjährigen auch schon angesagt? Oder?
Also weil ich diese Pipette jetzt nicht klar eingrenzen kann, würde ich bei einer Einjährigen, wie wir es auch bei unseren Kinderwunschpatientinnen, bei den Schwangeren, bei den Stillenden, bei allen in der Familie, im Freundeskreis und in der Praxis empfehlen, einfach mit einem soliden Leinöl-basierten Algenöl arbeiten. Und da kann man auch schon bei einem Einjährigen mit einem Teelöffel was machen, ohne dass man die Gefahr hat der Überdosierung. Man will ja Kinder auch nicht inflationär pieksen und eine Blutentnahme machen. Aber natürlich könnte man dann auch bei älteren Kindern schon mal schauen, wie ist denn der Omega-3-Index. Mhm. Aber nochmal, mit so einem Leinöl-basierten Algenöl kommt man da eigentlich ganz gut klar. Also es gibt auch, was ich gefunden hatte, dass man so sagen könnte, DHA so 10 bis 12 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, EPA 9 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht als Orientierung.
Die nächste Frage kommt von Sabine, Mitte 50, die sehr darunter leidet, dass sie bereits extreme Falten im Gesicht hat und auch sonst ein sehr schlaffes Bindegewebe. Sie sagt es so sehr, dass sie schon ganz frustriert ist davon. Und sie fragt deshalb, ob du ihr empfehlen würdest, nun täglich Kollagenpulver zu sich zu nehmen. Das hat sie natürlich gelesen. Wird ja auch viel Werbung gerade gemacht. Oder könnte sie sonst ihre eigene Kollagenproduktion durch Ernährung mehr anregen?
Ich würde jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen bei dieser Frage, was ist die Ursache? Und das heißt, wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt eine extreme Faltenzunahme, vielleicht auch altersentsprechend nicht gerecht, wie man sagt, eine Voralterung, ist das immer ein Zeichen von starken Oxidationsprozessen. Also da ist eine Entzündung im Körper. Und das lässt sie altern. Vielleicht wissen wir auch noch etwas nicht. Gibt es einen Vitaminmangel? Vitamin C ist ja ganz wichtig für die Kollagenproduktion. Es wird uns ja immer der Eindruck vermittelt, Vitamin C-Mangel gibt es nie. Das stimmt aber leider nicht. Wenn man das misst, gibt es auch Menschen, die einen Vitamin C-Mangel haben. Das hängt manchmal auch mit einem hohen Bedarf zusammen. Oder sie hat vielleicht auch noch einen Nährstoffräuber wie, wissen wir nicht, Nikotin. Manchmal kommen dann aber auch noch Stressfaktoren dazu. Wenn das Bindegewebe sehr schlaff ist, kann das natürlich ein bisschen auch genetisch sein. Aber es ist auch ein Zeichen, dass es vielleicht auch Überlastungen gibt, toxische Überlastungen. Also all das möchte ich mal in die Waagschale werfen und grundlegend sagen, deswegen mit einer antientzündlich darmgesunden Ernährung liegt man aus präventiver Sicht, und das empfehle ich ja schon seit so langer Zeit auch in dieser Doc-Fleck-Methode, ist das die Basis von der Ernährung, liegt man immer richtig, um sowas auch vorzubeugen. Wir wissen, es gibt Daten, die zeigen, Kollagen als Protein, was diese strukturelle Basis für das Bindegewebe ist, hilft, alterungsbedingte Prozesse zu verlangsamen. Und diese Faltenbildung kommt durch den Abbau von Kollagen am ehesten zustande. Und wir wissen auch, dass ein Kollagenmangel in Muskeln und Gelenken negativ sich im Altern auswirken kann. Ich würde jetzt ihr nicht nur empfehlen, auf Kollagen zu setzen. Da muss man ja auch schauen, wo kriege ich das her? Also kollagenreiche Lebensmittel sind zum Beispiel, da wäre mein Favorit, eine ehrliche Knochenbrühe. Oder auch Gelatine, wenn man es mag. Oder auch Eier sind Kollagenlieferanten, Huhn. Mit Haut am besten, was jetzt aus anderen Gesichtspunkten nicht so gut ist. Ich würde immer die anderen Teile auch mit ins Boot nehmen. Stressreduktion, Schlaf. Und wenn man dann auch anfängt, sich jetzt besser zu ernähren, kann man dann auch noch überlegen, ein gutes Kollagen als Nahrungsergänzung ins Boot zu nehmen. Aber das ist dann die Ergänzung. Und dann die genannten Einflussfaktoren, die die körpereigene Kollagenproduktion ausbremsen, also Alkohol, Rauchen, starke UV-Exposition, einseitige Ernährung, viel Stress, würde ich dann auch mal überwachen und mich fragen, ist das auch noch ein Punkt? Man muss auch wissen, diese Kollagengeschichten, zu viel Kollagen kann auch bei Menschen Symptome hervorrufen, die man eben nicht möchte, wie Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen etc. Hier muss man auch dringend immer die Qualität von solchen Präparaten hinterfragen und wo kommt der Krempel her? Es gibt ja eigentlich kein seriöses veganes Kollagen. Und ich würde dringend in diesem Fall und auch allen empfehlen, die einfach die Hautalterung von innen positiv beeinflussen wollen, Vitamin C und Zink fördert die Kollagenbildung im Körper und sollte deswegen auch mit Kollagen, wenn man es nehmen möchte, kombiniert werden. Und was man auch wissen sollte, wenn man Kollagen einnimmt, dass man das auch mit dem Arzt, Apotheker, Apothekerin des Vertrauens abspricht. Da kann es nämlich auch zu Wechselwirkungen geben. Mhm. Ich würde auch jetzt nicht ewig lang Kollagen nur einnehmen. Ich würde dann auch mal eine Pause machen. Es gibt dann nämlich auch Probleme, je nachdem, wenn man zum Beispiel eine Fischallergie hat. Es gibt ja auch Fischpräparate bei den Kollagenen. Muss man alles bedenken. Ne? Mhm.
Die nächste Hörerin, Linda, 35 Jahre alt, leidet unter starkem Eisenmangel. Ihr Wert lag, nachdem sie ihn wegen anhaltender Müdigkeit, Haarausfall und trockener Haut hat bestimmen lassen, bei nur 8. Mit Nahrungsergänzungsmitteln und der entsprechenden Nahrung hat sie ihn immerhin auf 11 gehoben bekommen, mehr aber auch nicht. Und sie fragt deshalb, ob sie nun zu einer Eiseninfusion greifen sollte. Und wenn, wie lange sowas dann überhaupt vorhält oder was kann sie sonst tun?
Das ist jetzt ganz interessant, weil wir bei der Hörerin Linda jetzt nicht wissen, was wurde da bestimmt im Blut. Oft wird leider der Eisenwert bestimmt. Es ist aber cleverer, den Ferritinwert zu bestimmen, den Eisenspeicher. Das ist immer ganz wichtig für alle. Dann würde es auch in Ihrem Fall Sinn machen, wie sieht es denn zusätzlich aus mit Vitamin B9, also mit der Folsäure? Wie sieht der Vitamin B12-Speicher aus? Auch da bestimme ich in unserer Praxis nie den B12-Speicher, sondern den aktiven B12-Wert, also auch den Speicherwert Holotranscobalamin. Es gehören eigentlich zu einer vernünftigen Bestimmung des Eisenhaushaltes auch immer mehr Marker dazu. Das mal so am Rande, zum Beispiel auch Transferin. Woher kommt dieser Eisenmangel? Das ist ja eine spannende Frage bei ihr. Ist das eine starke Monatsflutung? Könnte sein, sie ist 35 Jahre alt. Oft ist es aber auch eine chronische Entzündung im Körper. Das wäre auch mal wichtig zu wissen. Gibt es Hinweise auf eine chronische Entzündung? Könnte man ja auch im Blut bestimmen. Mit der Eiseninfusion kann ich in Ihrem Fall sogar mit dem Argument mitgehen, weil eine Eiseninfusion ermöglicht eine direkte und schnelle Versorgung des Körpers mit Eisen, weil es kommt direkt in den Blutkreislauf. Der Körper kann nicht sagen, will ich nicht, mache ich nicht, reserviere ich heute nicht. Der Magen-Darm-Trakt wird nicht so belastet. Also man hat nicht diese bei vielen oralen Eisenpräparaten verspürten Magen-Darm-Beschwerden oder Übelkeit, Verstopfung. Man kann es auch gezielt dosieren. Es ist schneller vom Wirkungseintritt. Und man kann in der Regel sagen, dass man von einem Anstieg des Eisenspeichers, des Ferritinwertes von etwa 12,5 Mikrogramm pro Liter ausgehen könnte. Das heißt, in Ihrem Fall wären da so etwa 5-6 Infusionen denkbar, weil man dann einen bestimmten Wert anstrebt. Und jetzt kommt mein großes Aber. Ich habe bei Eiseninfusionen immer einen Heidenrespekt. Sie können sehr, sehr viel helfen. Sie können aber auch schaden, wenn man einen Patienten nicht adäquat darauf abgescannt hat, ob er eine chronische Infektion hat. Wenn das Eisen geschwunden ist aufgrund einer starken Entzündung, zum Beispiel durch eine zugrunde liegende Borreliose, und es denkt da keiner dran, dann gebe ich diesen Fieslingen quasi noch das beste Futter, weil es gibt viele Erreger, die Eisen lieben. Und dann fühlen sich die Menschen nach so einer Infusion erstmal wahnsinnig gut und die Haut ist rosig und die Schleimhaut wieder, die Haare, ne? Man hat noch nicht die großen Locken, aber ne, es tut sich was, was erstmal toll ist. Und auf einmal könnten sich Wochen später Symptome entwickeln wie Mastzellaktivierungen, Hautbrennen oder Symptome, die man erstmal niemals in der Regel mit der Eiseninfusion zusammenbringt. Das ist jetzt wieder so ein bisschen hier Detektivmedizin, wie ich sie ja liebe. Deswegen bin ich bei Eiseninfusion immer sehr, sehr, sehr restriktiv und bin da sehr mit angezogener Handbremse unterwegs und würde sie dann geben, wenn man wirklich weiß, ich bin da ohne Risiko unterwegs. Und dann können die sehr, sehr viel Nutzen machen. Mhm. Aber dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten über Ernährung, Nahrungsergänzungen zu arbeiten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Lactoferrin wird oft vergessen, ist ein Präparat, mit dem man den Eisenspiegel eigentlich von der Nahrungsergänzung meist noch am besten nach oben kriegt.
Die letzte Mail für heute hat uns Nathalie aus der Schweiz geschrieben, deren Sohn 11 Jahre alt ist, rothaarig, hellhäutig und durch einiges an Chips, Popcorn, Süßgetränken ein paar Kilos zu viel hat. Leider leidet er auch an Warzen auf der Hand. Die Mutter schreibt diese mit den schwarzen Pünktchen drauf. Es begann mit einer ersten Warze am Finger, für da hat der Arzt ihr ein ätzendes Mittel verschrieben, die war dann weg, aber nun sind an diesem ersten Finger und noch an einem zweiten 3 neue Warzen entstanden. Darunter leidet das Kind, bekommt deshalb auch schon unschöne Kommentare in der Schule und die Mutter fragt, kann es auch an der Ernährung liegen, dass immer wieder diese neuen Warzen entstehen und was könnten wir dafür tun, dass die eben gar nicht mehr auftauchen und auch nicht weiter wachsen?
Also erstmal ein ganz herzliches Grüezi in die Schweiz und ich stelle mir diesen Sohn so niedlich vor. Ich bin ja selber ein Hauttyp 0 und dann mit seinen süßen Haaren. Also erstens mal habe ich gedacht, wer kauft dem Kind denn hier immer Chips, Popcorn und Süßgetränke oder kriegt er das bei der Nachbarin und der netten Tochter von der Nachbarin? Geht ja alles. Ja, das kriegt man ja manchmal als Elternteil nicht mit. Also ja, es liegt mit Sicherheit auch an der Ernährung, weil dadurch seine Immunabwehr nicht adäquat arbeiten kann. Wir wissen ja, dass diese Warzen entstehen durch Viren, zum Beispiel humane Papillomviren. Die werden auch durch Hautkontakt übertragen bei kleinen Verletzungen. Und deswegen würde ich hier neben den klassischen Möglichkeiten über hautärztliche Therapien auch sehr stark da ansetzen, dass man das Immunsystem stärkt. Eigentlich ist ja der Begriff Immunsystem stärken, der ja sehr gängig ist, oft falsch, denke ich. Wir müssen immer das Immunsystem balancieren. Wir wollen ja auch nie eine übersteigerte Immunabwehr. Man kann noch ein paar Hausmittel einsetzen, wie Teebaumöl oder Schöllkraut wird da zitiert als Hausmittel. Es gibt auch diverse ätherische Öle, die empfohlen werden als sanfte Medizin, vor allen Dingen Zitronenöl, Teebaumöl oder sogar Manukkaöl. Dabei sollte man diese Öle oder eine Ölmischung täglich so ein, zwei Mal auftragen. Aber ein ganz wichtiger Hinweis neben der Empfehlung, dass wir diesem süßen Jungen eine andere Ernährung beibringen, also ein bisschen noch mehr Grünzeug und dass man ihn so integriert, lass uns noch mal einkaufen gehen oder worauf er auch Lust hat, ihn so anzustecken mit Freude am besseren Essen, dass man ihn darauf hinweist, dass dieses Anknibbeln oder Kratzen an den Warzen wirklich dazu führt, dass die sich auch an anderen Stellen übertragen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dass man auch wirklich jetzt in gemeinsamen Strategien mit den Hausärzten, Hautärzten oder den Apothekern überlegt, was passt zu diesem Kind. Aber die Aufklärung Ernährung, die Aufklärung Knibbeln ins Boot und auch aufklären, dass die Warzen wirklich lange dauern, bis sie weggehen, aber sie können völlig weggehen. Mhm. Und ich glaube, das ist gut möglich. Vielleicht hilft es auch dem Kind, noch ein paar Strategien für die Darmgesundheit zu geben oder auch ein paar Sachen für die Immunabwehr, ein bisschen Zink, ein gutes Omega-3-Öl und auch ein bisschen Probiotika, um einfach die Immunabwehr zu verbessern. Mhm. Aber mit Chips und Popcorn und Limo geht die Immunzelle in Urlaub mit den ganzen reisemedizinischen Tipps vom letzten Mal.
Ja, vielleicht ist es ja eine gute Motivation, dass man dann Hände hat, an denen keine Warzen mehr sind, dass
ja,
man dann
absolut.
Doch mal bereit ist, ja. sich anzustellen. Mhm. Ja, unsere Zeit für heute läuft leider ganz schnell dahin. Also falls eure Frage noch nicht dabei war, etwas Geduld, bald kommt die nächste Wundertüte, auf jeden Fall noch vor den Sommerferien. Und wichtig noch, sich bei den Mails an uns gern auf das Wichtigste konzentrieren. Wir haben manchmal so 3 Seiten Mails mit vielen Krankengeschichten und allen möglichen Werten, weil die Leute wahrscheinlich denken, damit du auch wirklich genau weißt, was sie haben. Aber das können wir natürlich gar nicht alles vorlesen, dann hätten wir nur 2 Fragen pro Folge.
So, nee, das kann man auch nicht. Ne? Also da ja. muss man dann auch wirklich, ist ja schöne Wertschätzung, aber das ist ganz gut, glaube ich, dass du das nochmal sagst. Ne? Weil man kann eigentlich einen Patienten wirklich auch nur so beurteilen, wenn man ihn auch sehr in Augenschein nimmt.
Genau, also dass man wirklich guckt, was ist gerade aktuell, was sind die Symptome. Natürlich die wichtigsten Vorgeschichte, aber so wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Das wäre super, dann geht das schneller hier mit dem Vorkommen. Nächste Woche widmen wir uns ausführlich dem Thema ADHS bei Erwachsenen. Da sind nämlich viele betroffen, die als Kinder leider so durchgerutscht sind, weil Erwachsene, Lehrer, Ärzte früher kaum was über die Krankheit wussten und dann immer nur gedacht haben, das Kind ist einfach sehr hibbelig und anstrengend. Deshalb gucken wir extra nochmal genauer hin. Also, dass wir immerhin jetzt, wenn sie erwachsen sind, uns da gut drum kümmern. Falls ihr noch Krankheiten in der Familie habt und gerne wissen würdet, was kann ich heute dafür tun, um das später gar nicht erst zu bekommen, dann schreibt uns gerne an podcast@docfleck.com. Nächsten Mittwoch könnt ihr uns wiederhören auf RTL Plus sowie auf den üblichen anderen Plattformen. Schickt uns gerne Sterne auf Spotify oder hinterlasst eure Beurteilung auf Spotify. Das geht natürlich auch bei Apple Podcast. Alles das freut uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche und macht was draus. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch. Wer hat sich denn zum neuen Jahr auch als guten Vorsatz gesetzt, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht weniger Süßkram zu essen? Wenn du dich da wiedererkennst, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein digitales Büchlein entwickelt,
quasi einen Schlankguide, der genau diese guten Vorsätze unterstützen und dabei helfen kann, langfristig erfolgreich am Ball zu bleiben. Darin sind hilfreiche Erklärungen, zum Beispiel zum eigenen Körpergewicht, zu stillen Entzündungen, zur passenden Ernährung und damit zu allem, was einen gesunden, energiegeladenen Lebensstil beeinflussen kann. Außerdem gibt's direkt passende, feinschmeckende Schlankbooster-Rezepte zum Kochen und Ausprobieren obendrauf. Also ladet euch dieses Büchlein gerne und natürlich kostenlos herunter und schaut es euch doch einfach mal an. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Folgenbeschreibung.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.